Ja, eine neue Serie, für mich ein neuer Lebensabschnitt, der heute beginnt, auf den ich sehr gespannt bin. Vorhin traf ich meinen alten Freund Stefan Kimmel und wir sagten, wer hätte das gedacht? Ich habe verstanden, dass in der K3 die Bibel eine nicht geringe Rolle spielen soll, sondern dass sie wichtig ist, dass ihr sie als ein Wort Gottes seht und empfindet und erlebt. Und das ist sie auch in der Tat. Und es ist mein Anliegen, mein Beitrag in der nächsten Zukunft, einfach noch etwas mehr Bibel hineinzubringen, noch etwas mehr Konzentration auf manches zu lenken. Und das tue ich sehr, sehr gerne, leidenschaftlich gerne. Und so werden wir in den nächsten 6 Monaten miteinander unterwegs sein im Philipperbrief. Und ich möchte so vorab einen kleinen Tipp geben, ne? Diese Zeit zu nutzen, diese 6 Monate, vielleicht auch privat. Ich weiß nicht, wer von euch liest manchmal Bibel so zu Hause? Oh, ja, ich würde sagen, es ist eine Mehrheit. Ich kenne Leute, die sagen, du, es ist so stressig in meinem Leben, Uwe. Auf dem Weg von der Arbeit fahre ich immer auf den Parkplatz. Da halte ich an und da lese ich dann mal 7 Minuten in meiner Bibel oder so. Sonst, weil ich zu Hause bin, ich komme, ne? So. Leute haben verschiedene Strategien, ganz toll. Ich lade euch ein, den Philipperbrief zu lesen in den nächsten Wochen und Monaten, so viel wie ihr mögt. Und es gibt ca. 40 deutsche Bibelübersetzungen. Es ist sehr, sehr gut, ihn auch mal aus 3, 4, 5 verschiedenen Übersetzungen gelesen zu haben. Denn die Bibel ist ja nun mal nicht auf Deutsch uns gegeben. Alles sind ja Übersetzungen, da gibt es ganz viele Varianten. Und wenn man immer nur die liest, die man von Kindesbeinen kennt, entdeckt man selten Neues. Und wenn man dann mal so eine Luther nimmt oder wenn man dann mal so eine Schlachter nimmt oder wenn man dann mal, ne, je nachdem, was man gewohnt ist, dann denkt man, ah nee, ist aber nicht schön, erstmal. Ne, ist irgendwie so, man war das so gewohnt, das war so schön. Und, aber es kann ein ganz, ganz großer Gewinn darin liegen, das mal aus verschiedenen anderen Übersetzungen zu lesen. Der Philipperbrief ist ein Brief, der erstaunt. Paulus schreibt ihn und er schreibt ihn aus einer ganz, ganz schwierigen, angespannten Situation heraus. Er sitzt im Gefängnis, mal wieder. In Rom, das vermutet man, das ist nicht ganz bewiesen, aber ich denke, die meisten Theologen und die Hinweise deuten darauf, dass es eine römische Haftzeit ist. Und der Brief, da sagt er auch, dass eine drohende Hinrichtung auf ihn wartet. Das ist noch nicht ganz klar, ob die kommen wird, aber er sitzt dort und es sieht ziemlich so danach aus, als wäre das die letzte Phase seines Lebens, dass er dort hingerichtet würde und dass er nicht mehr lange leben würde. Gleichzeitig muss er davon hören, dass in der Gemeinde, auch in Philippi, es Christen gibt, die ihn bekämpfen, die seinen Einfluss bekämpfen, die gegen ihn reden, die was anderes wollen für die Gemeinde als das, was Paulus dort veranlagt hat. Ich sag mal, eine wunderbare Situation, um in eine mittelschwere Depression abzugleiten. Ne? Also Steilvorlage. Ne? Da kann man schon mal richtig hadern und sagen, meine Güte, Herr, als du mich damals vom Pferd holtest, als du mich berufen hast, Apostel der Nationen zu sein und wie viel Tolles haben wir erlebt und das soll es jetzt gewesen sein und jetzt sitze ich hier könnte man meinen. Aber dieser Brief erstaunt so sehr, das Schlüsselwort dieses Briefes ist Freude. Es gibt 4 Kapitel im Philipperbrief, das Wort Freude taucht 16 Mal auf. Und der Schlüsselvers zum Philipperbrief, ich bin davon überzeugt, wenn ich jetzt jeden Einzelnen fragen würde, dass mindestens die Hälfte das sofort sagen würde, ist natürlich auch der bekannteste Vers, Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sag ich, freut euch. Ja, das ist so das, was jeder kennt. Das ist, kannst du sagen, die Überschrift über den Philipperbrief. Freut euch alle Zeit, freut euch. Diese Gelassenheit, dieser tiefe Frieden, diese Freude von Paulus, das beeindruckt schon sehr an diesem Brief. Und ein Hauptanliegen meiner Predigtreihe wird sein, einfach mal den Ursachen, dem Grund solcher Freude nachzugehen. Was ist es denn, was Paulus so viel Freude gibt in einer Situation, wo man meint, die sollte das doch menschlich gesehen eigentlich gar nicht hergeben. Das ist doch alles andere als freudig, das ist doch alles andere als gut. Ich finde auch, dass es eine ziemlich moderne Fragestellung ist. Weil die Suche nach Freude, nach Frieden und Gelassenheit, das ist ein Hauptthema heutzutage. Das ist in der Esoterik so, das ist, wenn du Seminare machst, das ist überall. Wir brauchen mehr Gelassenheit, wir brauchen mehr Frieden, wir brauchen mehr Freude. Stress und Burnout, Depression, sind Volkskrankheiten geworden. Es sind nicht mal so Vereinzelte, die einen Burnout haben oder die in eine Depression abgleiten wie früher. Nein, es ist eine Volkskrankheit geworden. Und alle fragen sich, wir sind so reich in diesem Land. Unser Leben ist nicht bedroht wie das des Paulus. Warum geht es uns oft so schlecht? Warum haben wir so wenig Freude, so wenig Energie? Und darum soll es gehen in den nächsten Monaten. Ich möchte mit euch einen Text verlesen, um den es heute gehen soll. Philipper 1, die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das Erste, was man über die Freude des Paulus sagen kann, ist, dass er ganz offensichtlich Freude hat an guten Beziehungen. Freude an guten Beziehungen. Da, wo wir als Menschen mit viel Beziehung unterwegs sind, haben wir Trost und Freude im Leid. Das, glaube ich, hat jeder schon mal erlebt. Und da, wo wir einsam sind, da, wo wir vielleicht nur unsere Karriere auf dem Schirm haben oder gewisse Dinge, und das ist alles ganz okay, ohne Menschen unterwegs zu sein, bis es uns mal so richtig dreckig geht. Und dann merken wir oft erst, wie einsam wir sind. Gute Beziehungen sind Trost und Freude im Leid. Und in der schwierigsten Lage kann sich Paulus daran freuen, obwohl er abwesend ist. Er ist noch nicht mal da in Philippi, um diese guten Beziehungen zu leben, um Gemeinschaft zu haben, um zu lachen, um auszutauschen. Nein, man ist getrennt, aber einfach, da gibt es eine Beziehung über die Entfernung. Da gibt es eine Verbindung und da gibt es eine Beziehung. Und Paulus hat eine riesige Freude an dieser Beziehung zu den Philippern. Einige Theologen und Ausleger haben gesagt, der Philipperbrief, die haben ihm einen besonderen Titel gegeben, er sei das Fenster zur Seele des Paulus. Und ich verstehe schon, was die meinen. Es ist der persönlichste, der intimste Brief von allen Briefen, die wir haben. Die Römer zum Beispiel, die kannte er gar nicht. Das ist so der dogmatischste Brief. Da ist er sehr inhaltsstark, sehr sachlich, fast wissenschaftlich, möchte man sagen. Bei den Philippern ist er sowas von liebevoll, lässt sowas sich in die Karten gucken, in sein Herz gucken. Man merkt eine ganz, ganz enge Beziehung. Das Fenster zur Seele des Paulus. Eine enge, einzigartige Beziehung. Wir haben es gerade gelesen, Vers 7. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage. Oh. Ja. Das sagt ein Mann, der nicht weiß, ob er morgen hingerichtet wird. Das sagt ein Mann, der auch hört, dass in der Gemeinde durchaus nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass da einige Leute ziemlich böse Sachen sagen und vom Kurs abweichen wollen. So, weil ich euch im Herzen trage. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Beziehungen sind ein Stück Paradies auf Erden. So hat Gott das gewollt und gemeint. Das ist Schöpfungsabsicht. Bevor die Sünde in die Welt hineinkam und vieles verdorben hat und vieles umgeworfen hat und vieles schlecht gemacht hat, da sagte Gott, 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Und ich finde, das ist ziemlich krass, was Gott da sagt. Wenn etwas nicht gut war an dieser Schöpfung und noch kein Teufel aufgetaucht war, dann ist das ja eine Selbstkritik. Er hat es ja gemacht. Und er hat ja gesagt, siehe, es ist gut, siehe, es ist gut, siehe, es ist gut. Und dieser allmächtige Gott, der später als Jesus Christus sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, beweist diese Demut schon ganz am Anfang und sagt, nee, hier müssen wir nachbessern. Ich habe gedacht, ich und der Adam, das würde reichen. Wenn der Mensch nur Gott hat, dann braucht er keinen anderen. Und dann guckt er sich das nochmal an und sagt, nee, ich wollte jemand in meinem Bild, ich wollte ein Gegenüber, aber ich glaube, mein Gegenüber braucht auch noch ein Gegenüber. Und Gott schenkt dem Menschen, den Menschen, ein unfassbares Geschenk. Und ohne Sünde, ohne Schlange, ohne Egoismus, ohne in diesem Paradies Gott und die Menschen, Gott und der Mensch, das war eine Einheit. Und immer da, wo wir richtig gute Beziehungen erleben, ich finde, da ist immer so ein Hauch vom Paradies. Das kann dir kein neuer Porsche geben, das kann dir kein neues Haus geben, das kann dir keine Beförderung geben, in guten Beziehungen zu leben und daran Freude zu haben. Das gilt für jeden Menschen, auch für die, die nicht glauben. Menschen, die Beziehungen vorne haben im Leben als Priorität, sind glücklichere Menschen. Aber es gilt ganz besonders für uns als Nachfolger Jesu, nämlich weil es einen gemeinsamen Auftrag gibt. Und das sehen wir hier, ein gemeinsamer Auftrag. Also wenn Beziehungen nur um der Beziehungen willen gelebt werden, das kann schon sehr, sehr schön sein, schon sehr, sehr bereichernd sein. Aber wenn Beziehungen dann noch einer größeren Sache dienen, einem gemeinsamen Auftrag dienen, eben umso stärker. Und das ist ja, was Paulus hier sagt, Vers 15. Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Klingt sehr sachlich. Ihr habt schon an meinem Lebensunterhalt gedacht, als ich noch in Thessalonik war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Der Philipperbrief ist auch ein Freundeskreisbrief eines Missionaren an die Heimatgemeinde. Die Philippa ist offenkundig die Gemeinde, die ihn von Anfang an unterstützt hat, die für Paulus Lebensunterhalt gesorgt hat und der er Rechenschaft ein Stück weit schuldig war. Wo bin ich, was mache ich, was tut Gott hier und so weiter, was passiert mit eurem Geld? Ja? Sie haben einen gemeinsamen Auftrag und sind verbunden in diesem Auftrag. Und ich merke immer wieder, wie Beziehungen noch eine ganz andere beglückende Ebene erreichen, wenn Menschen verschworen sind in einem gemeinsamen Auftrag. Und auch das ist von Anfang an der Menschheit von Gott so geplant gewesen. 1. Mose 1,26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild, die uns ähnlich ist. Und sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Das heißt, bevor Gott noch sagt, und die sollen mächtig Freude aneinander haben, die sollen sich mächtig lieb haben. Die sollen mächtig das Paradies der Beziehungen erleben. Noch bevor er das alles sagt, sagt er, die sollen einen gemeinsamen Auftrag haben. Beziehungen werden besonders, wenn es Evangeliumsbeziehungen sind. Beziehungen werden besonders, wenn sie zusammenschweißen, wenn unsere Beziehung nicht nur sich selbst dient, sondern einer größeren Sache dient. Das gibt der Beziehung, das nimmt nichts von der Beziehung, sondern es gibt ihr Qualität. Evangeliumsbeziehungen. Gemeinsam Gott dienen, gemeinsam sein Reich bauen. Und darauf liegt ein besonderer Segen Gottes. Gemeinsam einer größeren Sache dienen. Beziehung nur um der Beziehung willen könnte auch schon mal egoistisch und flach werden. Ne? So gleich und gleich gesellt sich gern. Ich habe gewisse Bedürfnisse, die kannst du erfüllen. Du hast gewisse Bedürfnisse, die kann ich erfüllen. Vielleicht bist du mein guter Freund und mein Gesprächspartner oder jemand, der gut zuhören kann. Und ich bin jemand, der gerne reden kann. Und Aber da geht es ja auch darum, was ich kriegen kann. Ist alles keine grobe Sünde, ist alles schon okay. Aber es steht in der Gefahr, wenn es um sich selber kreist, doch dann auch flach und egoistisch zu werden. Aber zwei, die auch dann, wenn es mal nicht so toll läuft mit den Bedürfnissen, mit der Erfüllung der Bedürfnisse, die sagen, wir haben einen Auftrag, wir sind verschworen in einer Sache, wir wollen etwas erreichen, wir haben ein Ziel, das gibt diesen Beziehungen nochmal eine ganz andere Qualität. Gleichsam ist es wahr, dass Beziehungen gepflegt und kultiviert werden müssen. In Beziehungen muss man investieren. Beziehungen sind wie ein Garten. Was musst du tun, damit dein wunderschöner Garten zu einem Urwald verkommt?
Nix.
Genau. Gar nichts. Du musst einfach gar nichts tun. Du musst etwas tun, damit es nicht passiert, damit es so schön bleibt. Und das ist sehr genauso wie mit Beziehungen. Und Paulus zeigt uns wie. Trotz seiner Not denkt er an seine Freunde und Geschwister und ihre Anliegen und wie es ihnen geht. Das bewegt ihn absolut. Er ist nicht nur mit seiner eigenen Not beschäftigt. Er versinkt nicht in Selbstmitleid, obwohl die Herausforderungen groß sind. Man hört kein Gejammer, keine Bitterkeit und man hört keine Forderungen im Philipperbrief. Ja, das ist ja manches Mal so, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man dann auch ganz schnell enttäuscht ist von anderen, von Freunden, von Weggefährten, dass ganz schnell Forderungen gestellt werden. Alles menschlich, ja, alles menschlich sieht man bei Paulus nicht. Manchmal sagen Leute zu mir, Uwe, es ist so eine schlimme Zeit, in der wir leben. Weißt du eigentlich, wie viele Leute in Altenheimen wohnen und nicht besucht werden von ihren Kindern? Es ist alles so oberflächlich, es ist alles so lieblos. Und ja, ich finde das schrecklich. Ich finde das ganz, ganz schrecklich, dass es sowas gibt. Ich wünschte diesen Menschen so sehr, dass sie besucht würden von ihren Kindern. Aber ich sage vielleicht mal etwas Skandalöses und das an meinem ersten Arbeitstag. Ich glaube auch, dass in diesen Heimen der ein oder andere sitzt, der jetzt das erntet, was er ein Leben lang gesät hat. Auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Und dem wünsche ich dann fromme und bekehrte Kinder, die trotzdem gehen. Und die trotzdem wissen, ich habe ein Gebot. Das wünsche ich denen von Herzen. Aber wer in eine Beziehung investiert, in Liebe investiert, wer da ist, wenn er gebraucht ist, ja, ich glaube, das sind dann auch Beziehungen, die tragen bis ans Lebensende. Freude an guten Beziehungen. Das Zweite, was ich sehe in unserem Text, was Paulus hat, ist Freude an einem souveränen Gott. Die Souveränität Gottes löst ganz viel Freude bei ihm aus und ganz viel Sicherheit. Dieser sechste Vers, stark. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gott ist allmächtig. Das bekennen wir im Glaubensbekenntnis im Apostolischen, daran glauben wir. Diese Allmächtigkeit, diese Souveränität Gottes. Und manchmal bräuchten wir ein bisschen mehr davon. Sie befreit uns nämlich. Sie befreit uns von Sorge und von Aktionismus. Paulus hat diese Gemeinde in Philippi gegründet. Da werden wir im Laufe der Reihe noch drüber sprechen. Damals aus dem Gefängnis raus. Einige werden das, die die Bibel ein bisschen kennen, wissen. Er saß im Gefängnis dort in Philippi und wurde wundersam befreit. Die Türen öffneten sich, der Kerkermeister hat sich bekehrt und die Gemeinde wurde gegründet. Paulus wird gebraucht in Korinth und in Rom und in Thessaloniki und in den vielen Gemeinden. Jetzt sitzt er da im Gefängnis. Was soll denn jetzt aus den allen werden? Paulus hält sich nicht für unverzichtbar, der Apostel der ersten Generation. Und das finde ich so stark und das möchte ich jedem Kollegen im geistlichen Dienst oder auch jedem Hauskreisleiter oder jedem, der Verantwortung für andere trägt, so gerne mit auf den Weg geben. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus das gute Werk angefangen hat. Und er wird es auch vollenden. Und ich bin sein Werkzeug, aber er weiß auch, wo ich jetzt bin. Und er weiß auch, dass ich jetzt nicht kann. Und jetzt gehe ich nicht in meiner Zelle auf und ab wie ein Tiger und denke, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, die Philipper, ich bin nicht da. Ohne mich geht das doch nicht, ohne mich läuft der Laden nicht. Mein Charisma, meine Begabung, meine Bibellehre, meine Ausstrahlung, das, was ich zu geben habe, ohne das geht das doch alles nicht. Das wird doch alles den Bach runtergehen. Weil ich davon überzeugt bin. Wie sehr wünsche ich uns allen diese Überzeugung in den dunklen Situationen unseres Lebens, vor allem. Ja? Weil ich davon überzeugt bin, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja immer so eine gewisse Gefahr. Man kann ja so von zwei Seiten vom Pferd fallen. Das eine ist so, dass sich für unverzichtbar halten. Da braucht man ganz viel Souveränität Gottes, ganz viel Wissen darum. Aber Paulus auf der anderen Seite lehrt nie, sich hinter der Souveränität Gottes zu verstecken. Das ist so das Fallen vom Pferd auf der anderen Seite. So nach dem Motto, leg dich wieder hin, ist alles vorherbestimmt. Mach sie nix, Gott ist souverän, ist allmächtig. In seiner Souveränität hat er alles vorherbestimmt. Leg dich wieder hin, kannst dich ausruhen. Da passiert nichts. Nein, bei Paulus lernen wir, wie ein Hebräer denkt. Und das ist ganz, ganz anders, als wie wir Europäer denken. Ganz, ganz anders. Das müssen wir in der Bibel manchmal aushalten, aber es ist eine interessante Denke. Vieles in der Bibel erscheint dem deutschen Verstand als ein Widerspruch und muss es auch. Weil wir Deutschen haben ein ausschließliches Denken. So kann man übrigens tolle Maschinen bauen, ja? Und Wissenschaft betreiben. Und so ist es entweder oder. Wenn A A ist, dann ist A nicht B. So entweder oder. Das hebräische Denken, was in der Bibel wir finden, ist mehr ein sowohl als auch Denken. Da überlappt sich ganz vieles. Ich gebe euch mal das Paradebeispiel im gesamten Neuen Testament und interessanterweise auch aus dem Philipperbrief. Aus Philipper 2. Das ist die Stelle, die mich als Deutscher in den Wahnsinn treiben könnte, wenn ich nicht ein bisschen Hilfe bekomme im Verständnis. Paulus sagt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn es ist Gott, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also innerhalb eines Satzes ist da für mich eine Spannung, die ist unfassbar. Ich sage euch jetzt mal, was ich als Deutsch empfinden würde. Also ich sage mal den ersten Satzteil von Paulus und dann sage ich mal, wie ich denken würde, wie der konsequent weitergehen könnte. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn wenn ihr nicht ein bisschen aus dem Quark kommt mit eurem Gebetsleben und mit eurem Bibellesen, dann müssen wir über eure Errettung nochmal nachdenken. Das finde ich jetzt konsequent. Oder legt euch wieder hin und macht euch nicht so einen Stress mit der Heiligung und mit dem ganzen Zeug und Nachfolge und so. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Auch das finde ich durchaus deutsch und logisch. Aber das ist genau, was hebräisches Denken ausmacht. Ja? Die Freude des Paulus, diese Geborgenheit in dieser Situation, er kann jetzt nichts tun und er weiß, Jesus hat das gute Werk begonnen, er wird es auch vollenden. Daran hat er eine riesige Freude, das ist gut. Aber Glaube an Gottes Souveränität soll Sorge und Stress nehmen, aber will niemals zur Faulheit, zur Passivität oder zur Gleichgültigkeit führen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Komm, auf geht's. Wir können was tun, wir können uns entscheiden, wir können Christus nachfolgen, wir können neu durchstarten, denn Gott ist es, der uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Freude an einem großen und souveränen Gott, der von mir keine Nachhilfe braucht, aber der dankbar mein Opfer annimmt und das, was ich investiere. Und dann gut zum Schluss, ich sehe bei Paulus Freude an geistlichem Wachstum. Der Philipper zunächst mal. In Vers 9 heißt es ja, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Paulus ist ein geistlicher Vater. Das kann man schon sehr über ihn sagen. Und als geistlicher Vater hat er ganz viel Freude am geistlichen Wachstum seiner Kinder. Wie viel mehr Freude an unserem geistlichen Wachstum hat unser himmlischer Vater? Und wie viel Freude dürfen wir auch selber haben, wenn wir merken in unserer Christusnachfolge, wir treten nicht auf der Stelle, sondern es verändert sich etwas in unserem Leben. Wie viel Freude dürfen wir haben? Das ermutigt und fordert liebevoll heraus, da geht noch was. Bis zum letzten Tag unseres Lebens bleiben wir Jünger, wir werden nie Meister. So in Zeiten Jesu, wenn du ein Jünger wurdest, war das Ziel, dass du irgendwann mal Meister wurdest. Jesus war der Erste, der eine ganze Gruppe von Jüngern berufen hat und ihnen gesagt hat, dass sie Jünger bleiben würden. Egal wie jung deine Freunde sind, Jesu Freunde waren Jünger. Und sie bleiben Jünger ein Leben lang. Sie bleiben, keiner wird jemals Meister. Ihr sollt keinen Meister nennen auf Erden. Toll, ihr habt einen Meister, Christus. Es ist eine ewige Lehre, also mit H. Eine ewige Lehre, in der wir sind, eine Ausbildung, wir bleiben dabei, wir dürfen geistlich wachsen. Und er betet um geistliches Wachstum, nämlich darum, und das finde ich hochinteressant, die Liebe der Philipper, die er ihnen bescheinigt, eine liebevolle Gemeinde, das Herz voller Liebe Gottes, die soll jetzt noch angereichert werden an Erkenntnis und Empfindungsvermögen. Interessantes Wort, Empathie. Empfindungsvermögen, Einfühlungsvermögen und Erkenntnis soll jetzt zur Liebe dazukommen. Finde ich so interessant, weil den Korinthern schreibt er in 1. Korinther 8, Vers 1, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Die Korinther hatten alle ihre Erkenntnis. Ich habe diese Erkenntnis und meine Erkenntnis ist richtig und deine Erkenntnis ist falsch. Und die haben sich gezankt und sie haben sich niedergemacht und die waren vor Gericht miteinander. Und Korinther war schon anstrengende Gemeinde. Da sagt Paulus, Erkenntnis ist es nicht. Erkenntnis bläht nur auf, macht nur stolz, die Liebe erbaut. Den Philippern schreibt er, ich wünsche mir, dass eure Liebe angereichert wird mit Erkenntnis. Finde ich spannend. Ne? Auch da gibt es wieder diese beiden Seiten. Ja? Liebe soll angereichert werden mit Erkenntnis. Wir können, die Liebe ist das Wichtigste, sie ist das Größte. Aber ich habe auch schon aus Liebe heraus in meinem Leben manchen Fehler gemacht. Du auch? Ich muss mal an eine Frau manchmal denken. Eine liebende Mutter, und ich kannte ihren Sohn und habe ihn eine Weile betreut, langjährig heroinabhängig, über viele, viele Jahre. Und ich habe mich immer gefragt, wie der Kerl es geschafft hat, nie in den Knast zu kommen. Irgendwie immer durchzukommen. Und bis ich dann herausgefunden habe, ziemlich wohlhabende Eltern. Und die Mutter hat ihm halt alles gegeben, was er für seine Sucht brauchte, weil sie so eine Angst hatte, dass ihr Sohn ins Gefängnis gehen könnte. Der Gedanke war ihr unerträglich. Sie liebte ihn so sehr und so hat sie quasi über Jahrzehnte seine Drogensucht finanziert. Das ist wahnsinnig lieb gemeint. Aber Mami, auch dolle schlecht gemacht. Liebe ist manchmal auch konsequent. Ja? Liebe ist, wie wir es in der Heiligabendpredigt gehört haben, dass der Vater Ausschau hält nach dem verlorenen Sohn und dass er ihm entgegenläuft. Er hält Ausschau, aber Liebe ist eben nicht, dass er ihm zu den Schweinen nachgeht und da sagt, bitte, bitte komm doch nach Hause, ich habe dem Bütterkind mitgebracht. Sondern Liebe ist, dass der verlorene Sohn knallhart am Boden aufgrund seiner Lebensresultate zum Erwachen kommen muss. Und Paulus betet bei einer Gemeinde, die anscheinend kein Liebesproblem hat, kein Liebesdefizit, sondern eine Gemeinde, die die Herzen voller Liebe haben. Jetzt bete ich, dass eure Liebe angereichert wird mit Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen. Und was ist das Ziel? Ziel dieser Reifung? Auch das haben wir gehört, sehen in dem Text. Und das finde ich stark. Das Ziel allen geistlichen Wachstums ist, dass ihr... damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Prüfen können, worauf es ankommt. Das heißt, wir reifen zu einem selbstständigen, aber nicht unabhängigen Partner Gottes. Das ist mir zum Schluss noch wichtig, das zu betonen. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass es ein christliches Ideal gibt in unserer Welt, die anerzogene Hilflosigkeit des Christen so als besonders begehrenswert herausstellt. Leute, die sagen, ja, man muss mit Gott leben und ich fange schon morgens an am Kleiderschrank. Ich sage, Herr, die gelbe Bluse oder die rote? Und Gott sagt, in meinem Herzen, Schätzelein, das sieht doch nicht aus. Nimm die grüne und die Schuhe dazu. Und ich sage, danke Jesus, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. So, anerzogene Hilflosigkeit. Ich brauche so eine Stimme in meinem Kopf von morgens bis abends, um zu wissen, was ich zu tun habe. Ich möchte in Frage stellen, dass das Ziel geistlicher Reife ist. Ja, wir sollen nicht unabhängig von Gott sein, sondern ganz abhängig von ihm. Das ist richtig. Das ist richtig. Und trotzdem glaube ich, dass wir reifen sollen zu selbstständigen Partnern Gottes. Dass wir prüfen können, worauf es ankommt. Dass wir prüfen können, worauf es ankommt. Weil unsere Liebe immer mehr angereichert wird mit Erkenntnis. Ein Herz voller Liebe und dann Erkenntnis. Jemand, der Christus gerade ganz, ganz neu nachfolgt, und der seine Steuererklärung macht und denkt, auch hier könnte man aber auch mal 1.000 Euro verschwinden lassen. Weiß ja keiner. Und dann die kleine Stimme des Heiligen Geistes. Ach nee, wirst du doch nicht glücklich mit. Wirst du doch immer dran denken und mach doch lieber ordentlich. Und so, ne? Danke, Jesus. Danke, dass du zu mir gesprochen hast. Ne? Ach ja, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch in den Geboten, da hast du auch weiter gesagt, ne? Ja, genau. Ja, gut, ne? Versteht ihr? Nächste Mal braucht er diese Stimme wahrscheinlich gar nicht. Seine Liebe ist angereichert mit Erkenntnis. Nächste Mal wird es vielleicht ein kleiner Kampf, der wird bleiben. Keinem von uns ist irgendwas Menschliches fremd. Ja? Und man kann auch versagen, man kann auch Rückschritte machen und all das gehört auch manches Mal dazu, gar keine Frage. Aber die Frage ist irgendwie geklärt. Ich finde das stark, was Gott mir hier zutraut, dass er mich geistlich reifen lassen möchte, mir geistliches Wachstum schenken möchte, riesige Freude daran habe. Er will mich nicht unmündig halten, sondern das Ziel aller geistlichen Reife, und daran hat Paulus viel Freude, ist, dass wir selbstständige Partner Gottes werden. Selbstständig, aber nicht unabhängig. Auch hier haben wir wieder zwei Seiten, ja, zwei Straßenränder. Selbstständig, aber nicht unabhängig. Daran hat Paulus Freude. Ich würde gerne mit uns noch beten dürfen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Lieber Jesus, ein neues Jahr liegt vor uns. Und wir sind so froh, dass wir uns versammeln dürfen als Gemeinde und wissen dürfen, dass wir mit dir, aber auch miteinander, in Beziehung zueinander, in dieses Jahr gehen dürfen. Herr, wir danken dir für Paulus, wir danken dir für das große Vorbild, das uns da auch hinterlassen wurde, von einem Mann, der für dich gelebt hat, mit seinen Fehlern und Schwächen, aber auch so viel von dir geprägt war, dass wir so viel von dir in ihm erkennen können. Herr, und in diesem Jahr wünsche ich mir, dass wir das als Priorität im Herzen tragen, auch unsere Beziehung zueinander. Dass wir das als Priorität auch setzen, zu wissen, dass du uns gesetzt hast in Beziehungen, dass es für keinen von uns gut ist, alleine unterwegs zu sein. Deshalb baust du Gemeinde. Und danke, dass wir auch einen gemeinsamen Auftrag haben und dass wir das ernst nehmen können und dass auch da, wo Beziehungen mal nicht so beglücken und wo es mal kneift und kratzt, wir wissen, es gibt noch eine höhere Sache und es lohnt sich, darum zu kämpfen. Danke, dass das gute Werk, das du angefangen hast, dass du es vollenden wirst, dass wir uns nicht grämen müssen, dass wir uns nicht voller Sorge sein müssen um deine Gemeinde, um dein Werk. Aber dass wir von Herzen auch Gas geben dürfen und Entscheidungen treffen dürfen und uns hineingeben dürfen, dass das gleichzeitig wahr ist. Bewahre uns, Herr, davon einer Seite vom Pferd zu fallen. Herr, und lass 2020 für uns alle auch ein Jahr des geistlichen Wachstums sein. Dass wir ganz viel Liebe von dir in unseren Herzen tragen, die angereichert wird mit Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Dass wir prüfen können und wissen können, worauf es ankommt. Herr, es ist spannend. Wir sind gerne mit dir unterwegs und wir freuen uns auf das, was du in diesem Jahr für uns vorbereitet hast. Amen.